Hallo, liebe Zuhörende. Hier kommt eine neue Folge der Denkfabrik Medizin. Ich bin Ingo Krenz, Internist und Nephrologe aus Hamburg und mir gegenüber sitzt
Andreas Klinge, Internist und Diabetologe, und zusammen sind wir das Team von Denkfabrik Medizin.
Wir haben heute unsere Weihnachtsfolge mitgebracht und wollen eine Tradition pflegen. Wir haben ja im letzten Jahr das erste Mal ein Buch vorgestellt, Jerome Groopman, How Doctors Think, und haben euch erzählt, wie das unser medizinisches Denken und Tun beeinflusst hat, sehr nachhaltig. Und heute haben wir euch ein neues Buch mitgebracht, was wir gerne für euch besprechen wollen. Und das ist das Buch von Bernard Lone, Die verlorene Kunst des Heilens, mit dem Untertitel Anleitung zum Umdenken. Bernard Lone war ein großer Bostoner Kardiologe, der fast 100 Jahre alt geworden ist. Er ist 1921 geboren und ein paar Monate vor seinem 100. Geburtstag 2021 verstorben. Er war Kardiologe in Boston. Damals hieß es noch Peter Bent Brigham Hospital. Später hieß es Brigham and Women's Hospital. Und da war er sehr, sehr lange tätig. Wir kennen seinen Namen natürlich alle, nicht, weil der verewigt ist zum Beispiel in sowas wie Lone Gannon Levine, einem Präexzitationssyndrom, was die drei 1952 beschrieben haben. Nee, und wir kennen natürlich Lone auch aus der Entwicklung des Defibrillators. Nicht? Er hat den Gleichstromdefibrillator 1962 in die medizinische Klinik eingeführt. Und man muss ja sagen, dass daraus ja fast ein neuer Zweig entstanden ist, der Rhythmologie und der Bekämpfung von Rhythmusstörungen mit Strom. Mittlerweile sind die Defibrillatoren nicht mehr so, dass man sie mit großen Wagen durch die Klinik fährt, sondern sie sind intern verbaubar, kleine winzige Kästen. Aber Lone war der Vater dieser Entwicklung. Nicht mehr ganz so bekannt ist die Lone-Klassifikation der ventrikulären Extrasystolen, die er 1971 beschrieben hat. Ich glaube, die ist weitgehend nicht mehr in Gebrauch, muss man sagen. Er hat außerdem den Friedensnobelpreis bekommen, und zwar 1985 mit einem russischen Arzt zusammen, Jewgeni Chasov, auch Kardiologe in Russland. Und die beiden haben zusammen gegründet einen Verein, das war der Internationale Verein der Ärzte gegen den Nuklearkrieg. Den haben sie 1980 in Genf zusammen gegründet und dafür 85 den Nobelpreis bekommen. Das Buch, was wir euch heute vorstellen wollen, wurde erstmals 96 auf Englisch in Amerika veröffentlicht. Da war Lone bereits 75 Jahre alt, als das rauskam. Und es hatte damals den Titel The Lost Art of Healing. Die erste deutsche Auflage war dann 2004. Das Buch habe ich gerade heute bei der Buchhändlerin meines Vertrauens nochmal nachgefragt, ist immer noch in Deutschland zu erhalten. Das ist mal so die groben Umrisse.
Und man muss ja ehrlich sagen, ich finde, eigentlich hätte der ja allein schon für die Erfindung des Defis den Nobelpreis verdient, wenn man überlegt, du hast erzählt, ja, das heutzutage bis zur Miniaturisierung, dass wir das in sowas wie Herzschrittmachern quasi, die eine Defi-Funktion haben, einsetzen. Aber wo auch immer man jetzt hingeht, an jedem öffentlichen Ort hängt so ein kleiner Kasten, in dem so ein Defi ist, sodass Menschen früh defibrilliert werden können, wenn sie Kammerflimmern haben und plötzlich einen Herztod sonst erleiden. Also ich glaube, dafür hätte ich ihm den auch schon zugestanden.
Ja, ne? Hätte er eigentlich auch verdient gehabt, muss man sagen. Ich weiß gar nicht, ob er jemals dafür vorgeschlagen war. Aber immerhin, er hat ihn für den Friedensnobelpreis bekommen. Ist ja auch, sagen wir, eine sehr, sehr hohe Auszeichnung.
Absolut.
Als Dienst an der Menschheit. Ne?
Du hast mir dieses Buch geschenkt und ich würde so gerne einmal vorlesen. Du hast mir da vorne eine kleine Widmung reingeschrieben, als du mir das geschenkt hast. Das hast du mir im Sommer 2009 geschenkt.
Okay.
Und hast geschrieben, dieses Buch gehört zu dem eindrucksvollsten, was ich über unseren Beruf seit langem gelesen habe. Ich hoffe, es gefällt dir ebenso. Das ist jetzt fast 20 Jahre her, dass du mir das geschenkt hast. Und das muss man sagen, das gehört wirklich zu einem der eindrucksvollsten Dinge, auch für mich, die ich gelesen habe.
Über den Beruf. Nicht, also die Haltung, die er dort vertritt, haben wir uns in weiten Teilen zu eigen gemacht. Nicht? viele Elemente, ja. Aber das werden wir ja noch
ja, klar. Genauer besprechen. Ich fand das nochmal so schön, was du da rein, dass du das da reingeschrieben hast und dachte ich, das könnte doch als kleines Präludium für diese Folge.
Sehr schön. Ich referiere mal kurz die Gliederung. Das Buch ist ich glaube, es sind insgesamt nur 5 Teile oder 6 sind es sogar, 6 Teile gegliedert. Der erste Teil ist betitelt »Dem Patienten zuhören, die Kunst der Diagnosestellung«. Der zweite Teil, den Patienten heilen, die ärztliche Kunst. Dazu gibt es einen dritten Teil, den Patienten heilen, die Wissenschaft. Der vierte Teil ist unheilbare Probleme, die Betreuung alter Menschen. Und dann kommt ein in meinen Augen sehr wichtiges Kapitel über Tod und Sterben. Das fünfte ist die Belohnung durch ärztliches Handeln. Der Titel ist hochtrabend, aber es ist letztendlich die Vorstellung einer einzigen Patientengeschichte. Da hat er jemanden, der schwierig war, über viele Jahre betreut und das hat er da niedergeschrieben und eben auch so mal allgemeingültige Erkenntnisse. Aber es ist im Wesentlichen eine Beschreibung einer Patientengeschichte. Und dann als letztes die Kunst, ein Patient zu sein. Ja, auch sehr schön.
Oh ja.
Ich habe mal so nachgeguckt, wie die Rezensionen waren zu diesem Buch und die waren in der deutschen Presse überschwänglich. Nicht? Also Spektrum der Wissenschaft hat was dazu gesagt, das Deutsche Ärzteblatt hat was dazu gesagt. Nicht? Also es gab honorige Stellen, die das Buch sehr gelobt haben. Das Deutsche Ärzteblatt zum Beispiel hat gesagt, das Buch sei in ihren Augen eine Pflichtlektüre für Medizinstudierende. So wurde es damals rezensiert. Ne? Möchtest du an dieser Stelle schon was sagen, Andreas?
Also das ist ja ein bisschen so, wie wir das vor einem Jahr auch hatten beim Groupman-Buch, dass wir das beide jetzt nochmal neu gelesen haben für diese Folge. Ich habe nochmal festgestellt, wie viele von den Dingen, die er beschreibt, beeinflusst haben, wie ich mit Patienten spreche und was ich in der Sprechstunde mache. Mhm. Und das fand ich nochmal sehr beeindruckend. Es sind auch Dinge gewesen, von denen ich gelesen habe, okay, das muss ich sofort ab morgen wieder ändern. Wir waren jetzt ja beide ein paar Tage weg. Ich habe heute keine Patienten gesehen. Morgen sehe ich wieder welche. Da kommen wir vielleicht noch drauf, was ich ab morgen anders mache, was ich mir abgewöhnt habe, was ich mir unbedingt wieder angewöhnen muss. Aber also der erste und der hintere Teil haben mich besonders beeindruckt, weil sie tief etwas damit zu tun haben, dass und wie wir Beziehungen zu unseren Patientinnen und Patienten eingehen und dass wir das unbedingt tun müssen, um positive Effekte auszulösen.
Also in der Beschäftigung jetzt mit, ich hatte ja sozusagen mir vorgenommen, dass ich so eine kleine Gliederung schreibe für uns beide. In der Beschäftigung habe ich nochmal die Einleitung gelesen und mir ist dabei aufgefallen, das ist ja ein wahnsinnig politisches Buch. Der Untertitel ist ja Anleitung zum Umdenken. Und das klingt ja so ein bisschen nach, man kriegt eine IKEA-Bauanleitung erzählt, wie man jetzt das Medizinsystem umbauen sollte.
Ein Kochbuch,
nach den Vorstellungen von Herrn Lohn. Nee, aber das war tatsächlich, was würden wir heute sagen, Kulturkritik oder so. Ne? Mhm. Der war wirklich tief besorgt, in welche Richtung sich das insbesondere das amerikanische Medizinsystem, aber in der Einleitung schreibt er eben auch, wir Deutschen hätten nichts gelernt von den Fehlern, die Amerikaner gemacht hätten und wir würden uns in die gleiche Richtung entwickeln. Und da war er hoch besorgt. Ne? Und die Besorgnis zielte ja darauf ab, dass wir uns durch die technische Entwicklung, und er spricht eben insbesondere von der Kardiologie, dass wir uns durch die technische Entwicklung in der Kardiologie immer weiter von unseren Patienten entfernen. Und dass sich so ein mechanistisches Weltbild entwickelt und wie wir die Patienten sehen und was wir mit denen machen. Und dass es eben nicht mehr sozusagen ein empathisch mitfühlendes Weltbild ist, wo der Patient im Mittelpunkt der Betrachtung steht. Und wenn man das Buch liest, das ist ja jetzt fast 30 Jahre alt, dann muss man sagen, alle die Dinge, die er beschreibt für das amerikanische Gesundheitssystem, haben sich hier bei uns genauso bewahrheitet.
Es ist nicht besser geworden, finde ich. Ne?
Ja, also er kritisiert ja immer den medizinisch-industriellen Komplex, nennt er das ja. Mhm. Er nennt dann das Managed Care, also dass es Leute gibt, die Behandlungspfade festlegen und die Leitlinien herausgeben und das alles Das alles nicht nur, damit die Medizin einen besseren Qualitätsstandard hat, sondern eben auch, dass der Patient sozusagen zu einer standardisierten Ware wird, mit der man dann effektiv arbeiten kann.
Und an der man vielleicht dich mal zitieren aus den letzten Tagen. Wir haben intensiv über das Buch gesprochen.
Ja.
Du hast das formuliert als, der Patient ist Mittel zum Zweck.
Ja.
Und ich glaube, dass ich finde, das bringt es, für mich hat das sehr schön auf den Punkt gebracht, dass es ganz häufig ist, der Patient Mittel zum Zweck. Ich habe heute in der Woche sammeln sich Arztbriefe an, die ich abzeichne, um die einmal durchzulesen. Und ich finde gerade von technischen Disziplinen, ich habe heute 3 Briefe aus einer kardiologischen Praxis gesehen, es sind zahlreiche Schilderungen der technischen Untersuchungen. Es gibt keinen einzigen Satz dazu, weswegen der Patient kommt, was er geäußert hat, wie es ihm geht. Dazu findet sich kein einziges Wort darin. Aber man sieht, also du hast den Begriff geprägt, der ist sauber abgearbeitet worden. Und
verrat ja, nicht alles, was ich sage.
Das hast du, glaube ich, sogar schon mal hier vor im Podcast gesagt. Also nochmal, das ist alles technisch korrekt gemacht und gut gemacht, aber dass sozusagen eine Person dahinter steht oder vielleicht sogar nicht dahinter, sondern eigentlich im Vordergrund steht, die mit einer Sorge kommt. Und das ist, glaube ich, das, was ihn ja sehr umtreibt. Ja. Der Patient kommt mit einer Sorge zum Arzt. Ich weiß nicht, ob ich das hier an der Stelle schon sagen darf. Eins der zentralen Punkte, die mich irgendwie beeinflusst haben, da zitiert er, glaube ich, eine russische Ärztin, das hat uns beide sehr beeindruckt, ist, dass die hat gesagt, ihr Ziel ist es, dass der Patient, wenn er geht, es ihm besser geht, als wenn er kommt zum Arzt.
Ja. Das ist ja, muss man sagen, für uns beide seit langem unsere Maxime, wie wir mit Patienten, Menschen arbeiten wollen. Denen soll es hinterher besser gehen als vorher. Ich komme mal zurück zur Systematik und beschreibe mal, sag mal die einzelnen Abschnitte des Buches. Der erste Teil ist, dem Patienten zuhören können, die Kunst der Diagnosestellung. Man muss sagen, dass die ersten beiden Teile, da wird ja das Weltbild von Lowen ganz stark dargestellt. Ne? Und man muss sagen, beginnend in den 50ern, so bis in die späten 80er Jahre hat er praktiziert und hat dabei eben ein bestimmtes Menschenbild vertreten. Und dieses Menschenbild war ganz stark geprägt von der damaligen Zeit, in der die Psychosomatik sehr stark aufgekommen ist und unser ärztliches Tun eben stark beeinflusst hat. So dass er eine deutliche, sagen wir mal, psychosoziale Sichtweise hatte. Und das gehörte für ihn damals zum kompletten Arztsein dazu. Heute haben wir das Gefühl, wir sind aufgeteilt in Spezialisten. Und wenn es um die Psyche geht, dann gibt es da auch einen Spezialisten, wo ich hinüberweisen kann. hat man ja manchmal so den Eindruck, oder?
Ja.
Und dass es nicht mehr so ist, dass das auch in meine Kompetenz gehört, dass ich Leute befrage zum Beispiel zu ihrem Beruf, zu ihrem sozialen Status. Wie läuft es zu Hause? Haben sie Kinder? Haben sie keine Kinder? Sind die Kinder erwachsen? Machen die ihnen Probleme? Sind sie gerade freigesetzt worden im Job? Haben sie Krankheiten hinter sich gebracht? Solche Sachen, alle die ja, sagen wir mal, das Erleben von Krankheit oder auch das Krankwerden beeinflussen.
Ja, ich finde sozusagen, wir haben ja zunehmend eine sichtbare, so eine Trennung zwischen, wir tun so, als gäbe es eine Trennung zwischen Körper und Seele. Wir haben sehr ausgeprägte, also meine von mir hochgeschätzte, leider mittlerweile verstorbene Tante sprach immer von Körperärzten. Da ist ja was dran, nicht? In diesen technischen Untersuchungen, die dann sozusagen eine technische Auswertung haben, ist sozusagen, da ist eine starke Distanzierung von dem, was sozusagen den Menschen und aus unserer Sicht ja, glaube ich, die Seele des Menschen ausmacht, die sozusagen ja unverrückbar verbunden ist mit dem Körper. Und also ich sehe das beim Diabetes sehr, sehr eindrucksvoll. Ich sehe, dass seelische Veränderungen, Krisenphasen im Leben, Krankheiten von nahen Angehörigen, ganz häufig den Diabetes sozusagen, ich sag mal vorsichtig, mit in den Abgrund ziehen oder mit in die Krise einnehmen. Und nach meiner Erfahrung, höre ich sofort auf, an dem Diabetes rumzuzippeln. Die Leute kommen dann und sagen, Mensch, der HbA1c ist so schlecht. Und ich denke so, Mensch, die sind so bedrückt. Was treibt sie denn gerade um? Was passiert denn gerade in ihrem Leben? Und wenn die dann solche Dinge erzählen, da hilft es überhaupt nichts, jetzt irgendwie eine Insulindosisanpassung vorzuschlagen, sondern man muss, nach meiner Erfahrung, muss man abwarten und die unterstützen, aus dieser Lebensphase wieder rauszukommen und vielleicht zu gucken, ob es einen Weg aus der Krise geben kann. Der Diabetes folgt hinterher.
Mhm. Ich sehe exakt das Gleiche auch beim Bluthochdruck. Das, was ich den Leuten beibringe, die mit mir arbeiten, ist, dass ich sage, ich brauche diese Anamnese, um rauszukriegen, was den Bluthochdruck bei diesem Patienten antreibt. Jeder hat sein Thema, nicht, ob das jetzt eine berufliche Belastung ist, eine familiäre Belastung ist oder so, warum dieser Mensch zu einem Bluthochdruck kommt. Und es ist eben nicht nur das mechanistische, ihre Blutdruckwerte sind so hoch, dann gebe ich ihnen mal die Mittel der ersten Wahl, 1, 2, 3 und dann wird alles gut. Nee, wenn man das darunterliegende Problem nicht löst, dann wird eben nicht alles gut. Da fällt mir ein, und an der Stelle fällt mir ein, die Geschichte, weißt du, als Corona war, habe ich plötzlich eine völlig andere Klientel gesehen.
Ja.
Und zwar kamen plötzlich Lehrerinnen mit astronomischen Blutdruckwerten.
Oha, ja.
Ja, und weißt du was, dann redest du natürlich mit, und was war der Hintergrund? Der Hintergrund war, dass die plötzlich eine Doppelbelastung hatten, von Online-Unterricht zu machen und gleichzeitig die Kinder zu Hause zu haben, die nicht mehr in die Kita gehen durften. Und irgendwie musste das gemanagt werden. Und die hatten plötzlich eine Doppelbelastung. Und manche von denen, war das eben so ein Stress, dass sie Bluthochdruck bekommen haben. Und nachdem ich die dann nach Corona wiedergesehen habe, war der Bluthochdruck häufig wieder weg und wir konnten Medikamente absetzen.
Mhm.
Das hätte ich nie rausbekommen, wenn ich nicht nachgefragt hätte, was ist noch zu Hause so los im Moment. Ne?
Ja, und ich glaube, das ist dieser Aspekt, den er ja auch sehr, also er betreibt, der Bernard Lawn betreibt das ja sehr intensiv und spricht mit den Leuten intensiv über diese Zusammenhänge. Und das ist, glaube ich, auch das, was sozusagen für ihn ein Teil des Heilens ist.
Ja.
Ich erlebe, dass wenn ich mit den Patienten darüber spreche und dann sage, wissen Sie, so wie Ihr Leben gerade ist, kann ich verstehen, dass da auch der Zucker durcheinander ist. Und ich erlebe diese Gespräche, die mit einem führen können, als eine unglaublich große Entlastung. Man spürt manchmal sozusagen wie ein Teil, nur dadurch, dass es besprochen ist. Das Problem ist dadurch ja nicht anders geworden. Also der Lebenspartner ist vielleicht ja immer noch schwer krank.
Mhm.
Aber sozusagen, dass es die Möglichkeit gegeben hat, darüber zu sprechen und dass jemand, dass wir als Ärzte anerkannt haben, das ist eine schwere Phase und das ist nicht getrennt von dem, was wir da eigentlich besprechen, irgendwelche Laborwerte. Das erlebe ich als große Entlastung. Und ehrlich gesagt, für mich auch ist das angenehm, dass wir da nicht so an so einem technischen Problem rumzippeln, sondern mehr verstehen, warum ist das so? Also du sagst, du versuchst rauszukriegen, was treibt den Blutdruck an? Und ich versuche zu verstehen, warum läuft der Diabetes nicht?
Mhm.
Also was hindert das? Natürlich gibt es ganz, ganz viele Patienten, das ist einfach ein technisches Problem. Natürlich gibt es die. Ja, also die Medikamente werden nicht so eingenommen, wie es sinnvoll wäre, oder die Dosisanpassung beim Insulin klappt nicht. Aber das kann man auch leicht technisch lösen. Aber es gibt so viele Leute, bei denen es eben kein technisches Problem ist. Und man muss verstehen, was in deren Leben passiert, damit man ja die nicht auch noch zusätzlich belastet. Ja, also denen geht's eh schon schlecht, sie haben ein großes Problem und jetzt muss der Diabetes aber noch besser werden. Das erhöht die Belastung und verschärft das Problem.
Da kommen wir ja schon gleich zum Kern, weißt du, das mechanistische Weltbild würde ja sagen, da kommt jemand und der hat zu hohen Zucker, ich habe da ein Medikament oder eine Spritze oder was auch immer in meiner Tasche und kriege den Zucker runter.
Mhm.
Und das Problem ist ja häufig, dass der Spezialist so jemanden dann nicht häufiger sieht, keine Beziehung aufbaut, nicht, sondern sozusagen sieht den vielleicht maximal einmal im Jahr, gibt eine Empfehlung ab an den Hausarzt und fertig ist. Wenn du dich mit dem Patienten nicht beschäftigt hast, kannst du natürlich auch keine differenzierte Empfehlung abgeben und sagen, warten Sie doch mal 3 Monate, der ist im Moment in einer Konfliktsituation und ich würde erst in 3 Monaten die Lage nochmal neu beurteilen und gucken, ob der Zucker nicht besser geworden ist. Das geht in dem System nicht mehr. Also bei den meisten nicht. Also ich mache es dann trotzdem so, dass ich mir so jemanden dann wieder einbestelle und sage, okay, die Blutdruckwerte sind im Moment nicht ganz ideal. Wir besprechen dann bestimmte Sachen und berühren Konfliktfelder und sagen, komm, wir treffen uns in 3 Monaten nochmal wieder und gucken die Lage nochmal neu an.
Mhm.
In den 3 Monaten passiert jetzt nichts Wildes, nichts Weltbewegendes, wollte ich sagen. So, ne? Also da passiert kein Endorganschaden, Sie kriegen jetzt keinen Schlaganfall,
nicht,
wenn die Blutdruckwerte ein kleines bisschen höher sind. Und das wird ja bei dir beim Zucker ähnlich sein. Ne?
Ganz genau. Dann ist halt mal der HbA1c3 oder von mir ist auch 6 Monate außerhalb des Therapieziels. Da passiert für die Frage von Endorganschäden passiert da überhaupt nichts. Ne? Das ist ein minimaler Unterschied. Und ich glaube, auch das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, sozusagen die. Wir haben ja auch hier schon über Leitlinien gesprochen und Vorgaben von Grenzwerten, die lösen ja viel Stress aus. Ja. Bei den Ärztinnen und Ärzten und bei den Patienten natürlich noch viel mehr. Und ich glaube auch sozusagen dieser Teil von Entängstigung. Jetzt machen Sie sich mal keine Sorgen. Mhm. Auf 40 Jahre Diabeteslaufzeit spielt das halbe Jahr jetzt wirklich überhaupt keine Rolle. Machen Sie doch erstmal das, was im Moment ansteht. Und die Menschen kommen ja unglaublich, unglaublich besorgt. Und ich glaube, wir müssen dann an solchen Situationen sehr aufpassen, dass wir Patienten, die eh schon so besorgt sind, nicht noch zusätzlich besorgen und belasten. Mhm. Und das, finde ich, beschreibt Herr Lorn ja auch sehr, 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 sehr schön.
Der hat ja sehr stark die Haltung, dass sozusagen er den Patienten die Sorgen abnimmt. Er sorgt sich und dem Patienten vermittelt er immer, es gibt eine Lösung, die finde ich für Sie, und er verströmt immer Optimismus.
Ja.
Wir beide mögen auch sehr stark das Kapitel Placebo- und Nocebo-Effekte, und da hat Herr Lone ja auch eine sehr starke Meinung zu und sagt nicht, also Ärzte würden generell viel zu viel Bedenken auslösen und Ängste auslösen durch Aussagen sowas wie, jetzt kommen Sie aber viel zu spät zu mir, jetzt kann ich Ihnen auch nicht mehr helfen, solche Dinge. Ne?
Warum kommen Sie damit nicht früher?
Ja, ne? Wo der Patient natürlich sofort denkt, er ist todkrank. Und Lone sagt, nee, Nocebo gehört gar nicht in unsere Sprache. Das sollten wir uns komplett abgewöhnen, sondern wir sollten eigentlich viel eher die Macht der Suggestion zum Beispiel nutzen, indem man sagt, ich habe eine ganz klare Vorstellung, es wird für Sie viel besser werden. Und er geht ja manchmal sogar so weit, dass man denkt, oh, jetzt hast du dich ja weit aus dem Fenster gelehnt, dass du sagst, ich löse Ihr Problem. Das klingt ja fast so ein bisschen anmaßend. Er scheint offensichtlich damit sehr guten Erfolg gehabt zu haben.
Ja, und ich glaube, in abgespeckter Form machen wir das, glaube ich, ja beide ähnlich. Also bei uns sind das häufig Situationen, wo zum Beispiel jemand neu mit dem Typ-1-Diabetes kommt. Das sind häufig junge Leute, die das ganze Leben noch vor sich haben und plötzlich vor der Situation stehen, dass sie jetzt auf immer Insulin spritzen müssen. Und das ist für sie ein riesengroßer Berg. Und werden sie damit je klarkommen und können sie ein normales Leben? Und denen sage ich im ersten Kontakt meistens sehr wenig rund um den Diabetes, sondern sehr viel dazu, die Situation kennen wir hier gut, Sie haben uns an Ihrer Seite und Sie werden ein gutes und glückliches Leben führen können. Ja. Und wir helfen Ihnen dabei.
Ja. Ich glaube, dieser Aspekt von, dass man wirklich sagt, wir begleiten Sie durch diese Phasen, nicht? Und da kommt jetzt irgendwie, klar kommt eine Änderung Ihres Lebens auf Sie zu, nicht, aber Sie haben uns an Ihrer Seite, ne, und wir können gerne jeden Schritt besprechen und ich helfe Ihnen dabei, diese Lebenskrise zu meistern. Ich glaube, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft, ne, die man vermittelt.
Ja.
Ich erinnere das immer noch, als ich habe ja lange Jahre in der Dialyse gearbeitet, nicht, und da war das eben so, dass die Leute gedacht haben, wenn sie an die Dialyse kommen, ist das Leben vorbei. Und da habe ich als meine Aufgabe empfunden, ihnen zu sagen, das ist eine neue Phase, in die sie treten. Ja, klar, da wird es Änderungen im Leben geben, aber das Leben geht weiter. Und das kann auch noch Spaß machen.
Ja.
Würdest du nochmal zu den ersten beiden Kapiteln, die Kunst der Diagnosestellung und die ärztliche Kunst, ein Satz ist vielleicht noch ganz wichtig. Er macht eine große Unterscheidung zwischen Behandeln und Heilen.
Ja.
Wir haben ja schon eine Ahnung, worauf das hinausläuft, nicht? Also Behandeln ist, ne, wenn man sagt, nehmen Sie jetzt mal diese 3 Pillen, alles wird gut. Nicht? Und Heilen ist eben, wenn man eine Beziehung zu dem Patienten aufbaut und sich tiefer mit dem beschäftigt.
Er macht einen Kunstgriff, den habe ich mir auch abgeguckt. Er sagt teilweise den Patienten, die zum Beispiel die in Sorge sind wegen einer koronaren Herzerkrankung, die er aber als extrem stabil einschätzt und denkt, dem Patienten droht in weiten Abständen gar keine Gefahr, den sagt er konkrete Daten. Den sagt er sowas von, Sie brauchen erst in 10 Jahren wiederzukommen. Also diese Art, ich sag manchmal zu Patienten, also manchmal kommen Patienten zu uns, die haben, ich sag mal ein bisschen spöttisch, ein bisschen Diabetes, also der Diabetes läuft total gut, sie sind gut eingestellt, sie sind gar nicht im Risiko. Dann sage ich manchmal auch zu denen, sie sind im Moment zu gesund für uns. Und dann lächeln die so ein bisschen. Also dieser Art, kommen sie zu einer Kontrolle, lassen sich doch einmal im Jahr sehen oder das nächste Mal vielleicht in 2 bis 3 Jahren. Dieser Zeitrahmen, glaube ich, hilft den Leuten unglaublich zu erkennen, dass die Gefahr nicht groß ist. Mhm. Und damit arbeitet er intensiv. Und das habe ich mir abgeguckt und mache das gerne auch in dieser Art.
Ja, schön. Noch kurz die Geschichte des Berührens. Wir haben ja alle in Corona gelernt, dass wir uns nicht Guten Tag sagen sollen und uns nicht die Hand geben sollen. Nee, und er sagt ganz ausdrücklich, die Berührung ist ein Teil des Heilens.
Ja.
Nicht, man muss sozusagen eine körperliche Verbindung zu dem Patienten herstellen und ihn berühren. Er begrüßt alle mit Handschlag. Ich glaube, wenn man ihn noch hätte befragen können, dann hätte er gesagt, dass er es für falsch hält, was wir da in Corona gemacht haben. Oder zumindest, dass man es nach Corona wieder verlässt. Ich habe den Eindruck, dass viele meiner Kollegen, die ich so beobachte, das Nicht-Hände-Geben beibehalten haben.
Das ist genau der Punkt, den ich am Anfang meinte, schuldig im Sinne der Anklage. Ich habe festgestellt, für mich war der Handschlag, er beschreibt das sehr, wie sehr das Begrüßen mit dem Handschlag ein diagnostisches Kriterium ist. Mhm. Also wie ist die Hand, die du da bekommst? Ist die schlapp und kraftlos oder ist die extrem kräftig? Und ja klar, wir haben das alle in Corona aufgehört, das sollten wir ja alles nicht. Und ich habe nicht wieder angefangen. Gar nicht, weil ich irgendwie in Sorge bin um mich, sondern dass ich immer so diese, möchten die Leute das wohl? Und das ist das, was mir total aufgefallen ist. Das werde ich ab morgen ändern. Ich werde jedem ein ganz offensives Angebot machen und ihm die Hand entgegenstrecken wieder und das wieder aufzunehmen, weil das, also da ist mir was, das ist ein diagnostisches Tool. Das ist eine Bruchteil von einer Sekunde oder vielleicht 1, 2 Sekunden. Und das ist so wertvoll. Und da habe ich mich erschrocken, dass ich das ist mir so durchgerutscht. Habe ich nicht wieder aufgenommen, so wie du es gerade beschrieben hast.
Also ich finde, es ist nicht nur diagnostisch, sondern ich nutze es auch, um Wärme zu vermitteln, dem Patienten irgendwie das Gefühl geben, er ist für mich was ganz Besonderes. Und ich lege auch ganz oft die Hand auf die Schulter und sage, ich bin sehr zufrieden mit ihrem Zustand. Das hat sich alles sehr gut gehalten. Ich kann keine Verschlechterung feststellen. Das untermale ich ganz häufig mit zum Beispiel Hand auf die Schulter oder so. Ne?
Ja.
Ich mache auch so mal eine eingeschränkte körperliche Untersuchung. Ich muss nicht sagen, dass Herr Lohn sagt, scheint eher häufig von Kopf bis Fuß da zu untersuchen. Das mache ich nicht. Aber ich fasse zum Beispiel ganz häufig an die Unterschenkel, gucke nach Ödem oder taste die Fußpulse sehr gerne bei Leuten, die zum Doppler-Untersuchung der peripheren Arterien geschickt werden. Nicht, dass ich zunächst sozusagen Kontakt aufnehme über Fußpulse fühlen. Nicht, solche Sachen.
Klar, wir in der Diabetologie haben häufig die Füße in der Hand, weil wir halt mindestens einmal im Jahr den
Fußcheck machen. Zum Weglaufen, oder?
Ja, denn nicht. Ja, wir fassen die Füße an sozusagen für die Fußuntersuchung und wir berühren die auch mit einem Gerät, mit der Stimmgabel, aber sozusagen den Fuß in der Hand zu haben, wie spürt er sich an, ist der trocken, ist das ein feuchter Fuß, wie ist das, sind die Pulse da, das ist an vielen Aspekten ganz sinnvoll. Ich glaube, wir waren in Boston, gab es mal einen Kurs zur Knieuntersuchung, ich glaube, den hat Harm, unser Freund und Kollege Harm Hammer sozusagen damals hat davon berichtet, der sich sozusagen dann angewöhnt hat, dieses Knie in die Hand zu nehmen und das Bein durchzubewegen. Er sagt, er hat nicht sehr viel Ahnung davon, was da passiert, aber diese Berührung sei total wichtig. Und
recht hat er.
Ich glaube, das fällt mir jetzt gerade auf, dass das Wort berühren ja ein Teekesselchen ist in dieser Stelle, nicht? Also wir versuchen die Patienten emotional zu berühren und wir brauchen auch einen körperlichen Kontakt. Wir brauchen Kontakt. die körperliche Berührung. Ja. Und die ist ja schon eingeschränkt genug. Ja, wir würden ja keinen Patienten in den Arm nehmen, das würde die Grenze überschreiten. Aber ihm die Hand zu geben und wenn er sagt, er hat ein Problem mit der Schulter oder mit dem Knie oder mit dem Fuß, das anzufassen und zu betasten, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Mhm.
Also ihr merkt schon, diese ersten beiden Kapitel, wo Lohn sehr viel beschreibt, wie sein eigenes ärztliches Tun ausgesehen hat und was da seine Maximen waren, das hat uns besonders intensiv beschäftigt. Man muss auch sagen, es nimmt einen großen Teil des Buches ein. Es kommt gar nicht daran so sehr stark vor, das politische, dass wir das Gesundheitssystem ändern müssen, das kommt eigentlich immer nur am Rande vor, sondern sehr beeindruckend ist halt wirklich, wie er mit den Patienten als Menschen umgeht. Nicht? Das ist schon wirklich tief beeindruckend.
Ja, und er hat ganz viele, das ist ein bisschen eine Ähnlichkeit, finde ich, mit dem Groupman-Buch aus dem letzten Jahr. Es gibt ganz viele Patientengeschichten.
Ja.
Ja, also man, das ist nie abstrakt, sondern er erzählt von seinen Patienten. Manchmal auch Heldentaten, wo
man denkt. Also man muss sagen, ein Tickchen selbstverliebt ist das schon.
Ja, klar.
Also wir würden ja als Denkfehler-Anhängende würden wir ja sagen, also es ist sehr, sehr viel Confirming Evidence und die er für seine Theorie, die er so hat, ne, ins Feld führt, aber sehr wenig Disconfirming Evidence, nicht?
Ja.
Also er schreibt nicht, wo es mal nicht geklappt hat oder so. Ne?
Ja, absolut. Aber ich sag mal so, ich finde beim Lesen, man verzeiht ihm das. Es ist ein Mann, der sozusagen am Ende nach seiner beruflichen Tätigkeit dieses Buch geschrieben hat. Und der hat vieles Tolles erreicht. Kommen wir vielleicht gleich nochmal zu dem, wenn wir über die Medizinhistorie sprechen, die da vorkommt. Aber ja, es gehen die Dinge, wo es alles nicht geklappt hat, solche Beispiele erzählt er nicht.
Nein. Okay, also wir kommen zu Teil 3. Teil 3 ist auch den Patienten heilen, die Wissenschaft. Und da muss man sagen, er gibt keinen Abriss der damals aktuellen Leitlinien zu irgendwas, sondern er greift eigentlich die Punkte raus, an denen er beteiligt war. Seine erste wissenschaftliche Untersuchung war zum toxischen Effekt von Digitalis, wenn gleichzeitig Diuretika gegeben wurden. Und er hat herausgefunden, dass durch den kalioretischen Effekt der Diuretika, die digitales Toxizität erhöht wird. Das war seine erste Veröffentlichung, die er geschrieben hat, Anfang der 50er. Nicht? Und dann ist ein relativ großer Teil, ist eben, er war dann Rhythmologe, muss man sagen. Also er hat sich sehr viel beschäftigt mit ventrikulären Extrasystolen und in welchen Situationen die eben besonders bösartig werden, insbesondere im Zusammenhang mit akuten Herzinfarkten. Und daraus ist eben dann auch entstanden die Entwicklung des Defibrillators. Er hat zunächst mit Wechselstrom gearbeitet, das klappte nicht so gut. Und man ist dann zusammen mit einem Physiker, haben sie dann mit Gleichstrom experimentiert und haben eben herausgefunden, dass mit Gleichstrom das Kammerflimmern, was diese Patienten bekommen haben, sehr gut zu behandeln ist. Und in der späteren Folge hat er dann eben auch das für Rhythmusstörungen angewendet, nicht? Also hat dann nachher auch zum Beispiel Vorhofflimmern wieder durch eine Kardioversion in Sinusrhythmus und solche Dinge, nicht? Also das geht alles auf Lone zurück und das beschreibt er da. Für uns heute, muss man sagen, liest sich das halt sehr medizinhistorisch. Also wir lernen, wie Dinge entstanden sind und wer da so die treibenden Kräfte sind. Aber das sind alles Dinge, die wir heute etabliert haben und zum Teil ja auch schon wieder überkommen haben durch neuere Entwicklungen.
Ja, das stimmt. Aber also ich sag mal, gerade das beim Defibrillator, das sind ja so Dinge, die habe ich immer als gegeben hingenommen oder als gegeben erlebt. Also ich habe zu jeder Zeit, in der ich Medizin dann irgendwie schon betrieben habe, gab es immer einen Defibrillator. Und dass das aber Anfang der 60er überhaupt erst entwickelt worden ist und dass vorher Kammerflimmern war und das nicht beendet werden konnte, das fand ich schon mal, das fand ich schon beeindruckend. Aber die beeindruckendste Geschichte aus diesem Teil, korrigiere mich, wenn es woanders stehen würde, war die Geschichte mit den Herzinfarktpatienten und dem Liegen im Bett. Das finde ich sehr, also zu der Zeit war es üblich, dass die Patienten mit einem Herzinfarkt 4 Wochen strenge Bettruhe verordnet bekommen haben.
Und streng war streng.
Streng war streng.
Die durften nicht aufstehen, die durften nicht zur Toilette.
Und ja, es werden Balanceakte auf dem Steckbecken, die peinlich für alle Beteiligten waren, beschrieben. Die durften, glaube ich, am Anfang nicht mal selber sich von einer Seite auf die andere Seite drehen. Die Idee war eben, dass man dachte, der Herzmuskel ist ja schwer verletzt und ähnlich wie, eine entzündete Schulter oder ein kaputter Ellenbogen muss das Herz so ruhig wie möglich gestellt werden. Und dann haben sie gedacht, es könnte sein, dass dieses Konzept nicht stimmt und haben dann, das hat mit seinem Chef zusammen damals, Herrn Levine, haben sie eben sozusagen dann einen bequemen Liegestuhl, aus dem er hat von einem Sessel geschrieben und haben sozusagen da dann angefangen, haben Patienten gesucht, bei denen sie das machen konnten und haben die anfänglich, glaube ich, eine halbe Stunde am Tag rausgesetzt und das wurde dann sukzessive mehr und haben dann relativ rasch festgestellt, dass das sehr positive Effekte hat. Aber die Art und Weise, wie insbesondere er dafür angefeindet wurde, dass die das gemacht haben, war eindrucksvoll. Also
man muss dazu sagen, also die Patienten haben, es gab damals noch keine spezialisierten kardiologischen Stationen, sondern die Patienten haben im Krankenhaus verteilt gelegen auf ganz verschiedenen Stationen, so dass der Kardiologe immer dahin gegangen ist und diese Patienten besucht hat und musste dann eben, wenn die an dieser kleinen Studie, ich glaube, es waren nachher 80 Leute oder so, waren da drin, musste eben dann immer das Stationsteam einschließlich der zuständigen Ärzte überzeugen, dass Sesselbehandlung eine gute Sache ist, nicht? Und da benutzt er auch, also ich glaube, insgesamt 3 oder 4 Mal im Buch rutscht ihm ja so ein bisschen so eine Nazi-Nomenklatur raus, ne? Und da ist er, glaube ich, so, also beschreibt er es, dass er so angesprochen worden sei, ne?
Ja, beschreibt, dass er die Station betritt und sozusagen einer der Stationsärzte die Hacken zusammenschlägt und Heil Hitler zu ihm sagt. Bernhard Lohn ist Jude gewesen. Also das, glaube ich, eine schlimmere Beleidigung kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja.
So, und dann stellen sie irgendwann, das fand ich auch spannend medizinhistorisch, sie stellen dann diese Ergebnisse auf dem Kongress vor. Und da fällt ihm auf und da lernt er dann das, was sie überhaupt nicht hatten. Sie hatten gar keine Kontrollgruppe. Ja, also da man lernt auch ein bisschen was über die frühen Anfänge von eben noch nicht evidenzbasierter Medizin. Mhm. Sie konnten zeigen, dass das positive Effekt hat. Und ich glaube, so habe ich ihn verstanden, dass die Effekte so positiv waren, dass man das quasi an einem einzelnen Patienten schon sehen konnte. Oder wenn man 2 so behandelt hat, hat man gesehen, wie positiv das war.
Faszinierend, ne? Dass mit 80 Leuten, also wir können ja kurz mal sagen, also die Leute, die vorher im Bett gelegen haben, die waren natürlich Hochrisikopatienten für Thrombosen und Embolien und für Lungenentzündungen. Und das war eben in der Sesselbehandlung plötzlich ganz schnell weg. Und was für eine traumhafte Studie, wo du sagst, 80 Leute haben gereicht, um den Effekt zu zeigen. Heute packen wir Zehntausende in Studien und kriegen dann irgendwie, weiß nicht, unter 1% Unterschiede raus und sagen dann, oh toll, statistisch signifikant. Aber das war richtig, das konntest du richtig, sag mal, nach wenigen Patienten konntest du sehen, ne, dass die da besser gelebt haben. Ne?
Also irgendwann haben die dann erkannt in Amerika, dass das so richtig ist, das so zu machen. Aber es hat sich beileibe nicht einfach über die Welt verbreitet. Also er beschreibt dann das Beispiel, dass sozusagen, er erzählt dann sozusagen, dass in Russland das fortgeführt worden ist, weil man mit dem Argument, das würden die in Amerika ja sozusagen nur machen, weil die Leute schnell wieder zur Arbeit müssen. Ja, die müssten in diesem bösen kapitalistischen Arbeitsprozess und haben deswegen an diesem Verfahren lange Zeit noch festgehalten. Ja. Also ihr merkt schon, da sind viele spannende Geschichten drin, die sozusagen, ich glaube, das geht uns beiden so, wir finden Medizinhistorie ja auch schon sehr, sehr spannend.
Ja, das stimmt. Ne? So, das ist also der medizinhistorische Teil. Der war jetzt, muss ich sagen, für mein Leben nicht so beeinflussend wie der erste Teil. Ne? Das ging dir auch so. Ne?
Also ja, das ging mir genau.
Interessant zu lesen, aber eben nicht so, dass man dachte, oh, ich muss meine eigene Art und Weise, wie ich Medizin praktiziere, muss ich überdenken und muss vielleicht Teile ändern. Das ging mir dann nicht so.
Ne? Nee.
Es kamen dann unheilbare Probleme, ist der vierte Teil. Die Betreuung älterer Menschen. Da beschreibt er eben, sagen wir, typische Probleme, die im Alter auftreten. Nicht, also zum Beispiel Einsamkeit oder auch Depressionen, solche Dinge. Nicht, also wie gehen wir damit um, dass wir unsere Leistung abnimmt und wir nicht mehr alles können. Das wird dort beschrieben, eben auch aus einer sehr menschlichen Perspektive, muss man sagen. Und dass er diesen Leuten immer Mut gemacht hat, nicht, dass, wenn nicht mehr das geht, was noch vor ein paar Jahren ging, dann gehen jetzt aber andere Sachen. Und dann kommt das, das interessante Kapitel über Tod und Sterben.
Ja.
Und da muss man sagen, da hat er ja uns als Ärzten ein schlechtes Zeugnis ausgestellt, nicht, und hat gesagt, wir würden mit allen Mitteln versuchen, den Tod zu verhindern. Nicht, und er bringt da ja auch so Zahlen von Krankenkassen, ne, wie viel Geld im letzten Jahr des Lebens eines Patienten ausgegeben wird und wie das im Verhältnis steht zu dem, was vorher ausgegeben wird, nicht, und dass wir eigentlich, ne, wenn dieser Mensch schon nicht mehr zu retten ist, dass wir dann immer noch versuchen, mit allen Mitteln und mit viel Geld einsetzen, da noch was an Lebensverlängerung rauszuholen, nicht, und sein Credo ist ja, dass er sagt, es kommt auf einen guten und würdevollen Tod an und nicht darauf, dass noch die letzten Tage rausgepresst werden.
Das ist völlig richtig und er beschreibt das sehr gut. Aber ich finde auch jetzt nach, weiß ich, 3 Jahrzehnten als Arzt, ist das, finde ich, fast eine der schwierigsten Aufgaben, ich sag mal, den richtigen Zeitpunkt zu finden, wo es jetzt geht um einen guten und würdevollen Tod. Und man nicht sozusagen durch die Behandlung, ich sag mal, noch was insofern rausholen kann, dass man das noch eine Zeit mit vielleicht guter Lebensqualität passiert oder dass man das vielleicht, ja, auf ein bestimmtes Ereignis noch gewartet wird und man das noch ermöglichen kann, die Geburt eines Enkelkindes, so, wo diese Grenze zu finden, finde ich total schwierig. Und ich glaube, das ist ja auch was, worüber, glaube ich, jetzt eine Diskussion seit einigen Jahren ja auch sehr, sehr läuft. Ich glaube, die ist am Rande dieser der Diskussion über den ärztlich assistierten Suizid, kommt ja die Diskussion über das ärztliche Handeln am Lebensende. Das, finde ich, ist nochmal deutlich in Gang gekommen. Ich finde, es ist auch nicht ganz leicht. Ich glaube, keiner möchte das Gefühl haben, man gibt jemanden auf und dann möchte man, was denken die Angehörigen von einem? Also da ist auch, ich glaube, er plädiert auch sehr dafür, dass man darüber offen spricht. Also dass das eben nicht im Stillen passiert, sondern dass man das sozusagen eine Kommunikation darüber hat.
Aber wir kommen ja wieder zurück zu unseren Denkfehlern und wir leiden ja, sag mal, sehr stark unter Action Bias. Nicht? Also es fällt uns leichter, etwas zu tun, als nichts zu tun. Und es scheint offensichtlich für uns, was auch immer die Gründe dafür sind, sehr, sehr schwer zu sein, zu sagen, den möglichen nächsten Schritt, die mögliche nächste Chemotherapie, den möglichen nächsten kardialen Eingriff, da kann man doch noch einen Clip auf die Mitralklappe packen oder noch irgendwo anders, irgendein Watchman-Device irgendwo draufbauen oder so. Den nicht zu gehen und zu sagen, nee, machen wir nicht mehr. Das fällt uns doch irgendwie enorm schwer.
Ja.
Viel, viel schwerer als zu sagen, ach komm, das machen wir jetzt noch. Das hat für sie den und den Vorteil.
Ja, und ich glaube, je näher es ans Lebensende geht, desto größer ist diese Diskrepanz, der Patient landet dann doch noch mal für ein paar Tage im Krankenhaus und dann kommt er mit irgendeiner sophisticated Medikation zurück und dann ist der Hausarzt in der Not zu sagen, ich glaube, in der Hausarztmedizin gibt es einen viel besseren Blick für diese Probleme als sozusagen in der spezialisierten Medizin und schon gar im Krankenhaus. Und dann ist der Hausarzt in der Situation, plötzlich was absetzen zu müssen, was das Krankenhaus gerade angesetzt hat. Ich habe das vor 2 Jahren bei mehreren Krankenhausaufenthalten bei meiner Mutter erlebt, die dann irgendwann gestorben ist. Es war immens, wir mussten nach jedem Krankenhausaufenthalt, es gab 2, 3 kleine Krankenhausaufenthalte im letzten Jahr ihres Lebens, mussten jedes Mal, habe ich mit der Hausärztin zusammen, die ein Traum war, einmal nochmal darüber reden, das nehmen wir jetzt alles bewusst wieder raus. Geld, das Statin setzen wir jetzt mal ab. Ja, und eine Blutverdünnung und sowas. Also, aber du hast völlig recht, das ist ganz, ganz schwierig und das erfordert, ja, ich sag mal, eine ärztlich-menschliche Größe und eben das auch zu besprechen. Also ich glaube, wenn man es bespricht und es dann auch dokumentiert, fällt es vielleicht leichter. Aber es sind eben auch nicht immer leichte Gespräche.
Nein, gar nicht. Ne? Also Loan, man bricht das ja runter an der grauenvollen Geschichte seiner eigenen Mutter, wo er dachte, er hätte sozusagen alles wasserdicht besprochen, dass die Mutter nicht mehr ins Krankenhaus kommt, nicht mehr reanimiert wird. Und dann beschreibt er es so, dass er mit seiner Frau nur mal eben zum Mittagessen geht und dass da zufällig halt dann eine neue Pflegerin war. Und als sie zurückkommen vom Mittagessen, also irgendwie so, man hat so Fantasien von einer Stunde später oder so, nicht, dass plötzlich eben die Wohnung vollgestopft ist mit medizinischen Nothelfern, nicht, und diese Mutter bereits intubiert ist und Herzdruckmassage bekommt. Und er da schreiend reinrennt und sagt, nein, sie mögen bitte sofort aufhören. Und diese Nothelfer sich aber nicht haben, sagen wir mal, stören lassen. Und erst sozusagen, als er dann wieder etwas vernünftiger runtergekommen war, konnte er dann vermitteln, da war sie aber dann leider schon im Krankenhaus gelandet, nicht, konnte er vermitteln, dass das nicht mehr gewünscht sei, nicht, und auch mit der Mutter so vereinbart sei, ne? Ich glaube, er beschrieb das ja so, als hätte es ihn sehr, sehr getroffen, dass sozusagen sein innerer Kreis der Würde, sage ich ja immer so, den er hatte für wie ist ein würdevoller Tod und insbesondere der Tod meiner Mutter, dass ihm das nicht gelungen ist. Das klang so, als hätte ihn das sehr tief verletzt.
Ja.
Ich würde ja solche Themen total gerne mit Alena Büchs besprechen, die dazu ja so ein Buch geschrieben hat, Leben und Sterben, wo es eben auch sehr stark darum geht, wie können wir es schaffen, den Menschen einen guten, einen würdevollen Tod zu ermöglichen. Und das ist sicherlich ja noch eine große Baustelle. Nicht? Wir sind toll im Lebenserhalten und in Maßnahmen ergreifen, aber wir sind nicht gut im Gewähren eines würdevollen Todes.
Vielleicht hat ja Frau Büchs irgendwie Lust, vielleicht mal irgendwann zu uns in den Podcast zu kommen. Vielleicht
sind wir zu besprechen, ne?
Ja, vielleicht sind wir auch viel zu klein und unwichtig. Mal gucken, aber vielleicht können wir das ja mal probieren.
Also wäre ein interessantes Gespräch.
Ne? Bin ich mir ganz sicher.
Ich habe nochmal eine Frage an dich. Also unser Medizinsystem hat sich ja, in den letzten Jahrzehnten, ich würde sagen, weg vom Patienten entwickelt oder weg vom Patienten als Mensch. Mhm. Also sicherlich nicht weg von den technischen Problemen. Da haben wir hervorragende Erfolge erzielt auf ganz vielen Gebieten. Aber das hat ja auch dazu geführt, dass wir jetzt häufig technische Untersuchungen ersetzen und dadurch den menschlichen Kontakt ersetzen. Gesprächsanteile fallen weg. Und wir sagen, ach, da machen wir doch nochmal schnell die und die Untersuchung. Was wünschen sich eigentlich unsere Patienten von uns, Andreas?
Also ich glaube, unsere Patienten wünschen sich insbesondere, dass man ihnen zuhört und dass sie wahrgenommen werden. Mhm. Ich mache einen einminütigen Ausflug noch in ein anderes Buch, über das wir beide auch schon gesprochen haben. What Patients Say, What Doctors Hear. Mhm. Und da wird beschrieben, die Menschen wünschen sich, dass sie ausreden können und dass sie zugehört, dass sozusagen sie wahrgenommen werden. Und die Kollegin, die das schreibt, liest ein Buch und liest eine Studie, in der sie ausprobiert haben, die Menschen einfach zu Beginn in der Konsultation so lange reden zu lassen, bis sie am Ende sind und vorher nichts zu tun, keine Zwischenfrage zu stellen, sondern eher so ein eine zustimmende Aktion. Das machen die in der einen Gruppe und in der anderen Gruppe machen die Ärzte einfach das, was sie immer machen. Und dabei kommt raus, dass was die Ärzte immer machen, ist, dass im Mittel die erste Unterbrechung des Arztes nach 18 Sekunden ist. Mhm. So, und sie hat diese Studie gelesen und hat gesagt, das mache ich jetzt mal für eine Woche. Und hatte schon Horror, weil am zweiten Tag kam ihr Endgegner, der nie aufhört zu reden. Und sie hat immer die Zeiten gestoppt, wie lange die Leute wirklich reden. Und ich habe das übernommen, ich habe das ausprobiert. Und es ist eindrucksvoll, wenn man diese Leute wirklich ausreden lässt, die reden viel kürzer, als man denkt. Das kommt einem ewig vor, aber am Ende das längste Reden sind, 3-4 Minuten. Mhm. Und meine Erfahrung ist, das ändert was in dem Verhältnis, auch in der Spannung, die nicht entsteht, wenn ich immer da sitze und denke, wo kann ich einsteigen?
Reingrätschen.
Wo kann ich reingrätschen, um das zu enden? Das bedeutet ja nicht, dass man nicht im weiteren Verlauf ein Gespräch natürlich auch steuert. Und ich glaube, wir haben beide ja dieselbe Technik, um zum Ende eines Gesprächs zu kommen. Das geht immer los mit, benötigen Sie noch Rezepte? Mhm. Das ist sozusagen immer das Signal. Der Psychoanalytiker würde sagen, wir müssen zum Ende kommen. Ja, und wir sagen, brauchen Sie noch ein Rezept? Aber dieses Ausreden lassen, selbst auch bei den Patienten, wo ich dachte, okay, die reden wirklich sehr, sehr lang, ist, wenn man es mitstoppt, ist es viel weniger, als man denkt. Und es hat bei mir deutlich Spannungen reduziert. Und ich glaube, das ist das, die Menschen möchten wahrgenommen werden. Und dazu gehört, dass man ihnen zuhört. Und das beschreibt er ja auch sehr schön. Zuhören ist nicht passiv. Mhm. Zuhören ist ein ausgesprochen aktiver Prozess. Mhm. Ich glaube, das ist das, was sich Patienten wünschen, wahrgenommen zu werden mit ihren Sorgen und Nöten. Und dazu muss man ihnen zuhören.
Und würdest du sagen, das gilt auch für Spezialisten oder gilt das nur für Hausärzte?
Das gilt auch für Spezialisten. Das glaube ich, das gilt für alle Ärzte. Mit fortgeschrittenem Alter kommt man ja auch nicht drum rum, als Arzt zum Arzt zu gehen. Und wenn ich da als Patient sitze, ich merke ja, wie sehr mir das gut tut, wenn der beruhigende Worte spricht. Und ich die Chance habe, meine Ängste, wenn ich irgendwie ein Symptom habe, von dem ich denke, huiuiui, was wird er dazu sagen, wenn ich das erzählen kann und er das dann einordnet. Also dieses, und das ist, glaube ich, ein ganz großer Teil dessen, ich glaube, wahrscheinlich, was wir beide machen, die Patienten erzählen uns ja auch ganz viele Sachen von anderen Ärzten, was andere Ärzte gesagt haben oder ein Befund, der erhoben worden ist, wo sie sozusagen nochmal den besprechen möchten und den Menschen das einzuordnen und sozusagen, das sind häufig Beruhigungen, die man aussprechen kann. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Teil meiner Tätigkeit.
Wir haben ja beide noch eine Folge im Kopf, die wir planen, die so den Arbeitstitel bei uns hat, mal sehen, ob sie dann so rauskommt, aber den Arbeitstitel hat, die Diagnose fanden wir nach 20 Minuten. Nee, also wo eigentlich erst eine intensive Anamneseerhebung mit Stellen von vielen Fragen dazu geführt hat, dass wir die richtige Diagnose stellen konnten. Und ich glaube, das zeigt sehr, sehr gut, dass eine Anamnese extrem wichtig ist. Wir können ja nochmal Zahlen nennen. 70-80% der Diagnosen werden durch eine Anamnese erstellt. Nur 10% sollen durch eine körperliche Untersuchung gestellt werden. Also das sind jetzt nicht sozusagen die Zahlen, die ich mir ausgedacht habe, sondern dazu gibt es Untersuchungen. Mhm. Nee, 5% der Diagnosen werden durch allgemeine technische Tests, also sowas wie eine Blutentnahme oder so, gestellt, und nur unter 5% werden durch hochtechnisierte, wir denken natürlich alle an Ganzkörper-MRTs, nicht, oder oder CTs oder Herzkatheter oder was es da alles an tollen Untersuchungen gibt, nicht, also weniger als 5% der Diagnosen werden durch diese hochtechnisierten Untersuchungen gestellt, nicht, also die Anamnese hat einen ganz, ganz, ganz zentralen Punkt und steuert eigentlich sozusagen die gesamte Behandlung des Patienten. Und für eine vernünftige Anamnese muss man eine gleichberechtigte Partnerschaft herstellen, sodass der Patient Vertrauen hat und einem auch wirklich die entscheidenden Sachen erzählt. Die wollen einfach ernst genommen werden. Und wenn sie das nicht werden, dann gehen sie zum Homöopathen oder Osteopathen, ja, oder was da noch so alles an paramedizinischen Fakultäten um uns rum ist, die sich mehr Zeit nehmen und den Leuten besser zuhören als wir.
Ingo, das ist ja schon fast ein Schlusswort.
Dann frage ich dich ganz zum Schluss, Andreas, würdest du dieses Buch immer noch empfehlen? Also einem Jungarzt, Ärztin am Anfang ihrer Karriere sind, sollten sie es lesen?
Ja, unbedingt. Dieses Buch muss man gelesen haben.
Ja.
Unbedingt. Und also ich würde sagen, also ich will jetzt nicht pathetisch werden, aber das hat an vielen Punkten dazu geführt, dass ich ein anderer und besserer Arzt, glaube ich, geworden bin. Also es hat mich sehr ermutigt, mich nochmal auf andere Art und Weise auch mit Patienten zu beschäftigen und auf Patienten einzulassen. Und ich meine, das war bei mir ja sozusagen durch das Empowerment in der Diabetologie, das ist da eigentlich schon sehr, sehr stark etabliert. Das ist ein Buch, das muss man selber gelesen haben. Das, finde ich, kann man nicht zu früh lesen. Das muss man eigentlich im PJ schon lesen. Das ist, finde ich, ein ganz tolles Buch, auch wenn es jetzt schon in die Jahre gekommen ist. Diese Teile, also die Medizinhistorie ist einfach interessant zu lesen. Und das andere Teil hat zumindest bei mir tiefe Spuren hinterlassen in dem, was ich geändert habe. Und deswegen habe ich auch am Anfang deine kleine, das vorgelesen, was du mir geschrieben hast. Ja, das hat auch meinen Zugang zum Beruf deutlich verändert.
Ja, also das war unsere Weihnachtsfolge. Wir danken euch sehr fürs Zuhören. Das Buch ist immer noch im Handel erhältlich und ist natürlich auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Wir haben keine Aktien von der Verlagsanstalt.
Nein, und wir haben auch keinen Affiliate-Link unten in den Shownotes, sodass wir an dem Verkauf dieses Buches mitverdienen. Nein, gar nicht. Aber also das ist, glaube ich, wie hast du beim letzten Buch schon gesagt, es ist ein Buch, das uns beide tief bewegt hat.
Ja, und wir würden uns freuen, wenn ihr auch in 2026 wieder gewogene Zuhörende bei uns bleiben würdet. Und wünschen euch schöne Feiertage.
Ja.
Bis dann.
Tschüss.